Swisslearn, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer nächsten Folge Neues Lernen, der Podcast, und heute wieder mit einer Lernreise. Und wir haben wieder einen Sportler zu Gast, und um euch mal ehrlich abzuholen, wir haben gerade hier, bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, über Sport geredet und darüber, dass unsere Kollegen wirklich wahnsinnig sportlich sind und in der Mittagspause Sport machen und wir eher nicht so.
Aber in der Theorie sind wir sehr gut, finde ich. Weil
ja, das stimmt.
Ich darf, glaube ich, jetzt schon verraten, dass du durchaus ein bisschen fachgesimpelt hast mit unserem Gast heute. Also insofern, finde ich, fällt das überhaupt nicht auf. Es fehlt nur ein bisschen an der Praxis.
Das stimmt. Ich bin wirklich das Paradebeispiel einer passiven Sportlerin. Ich schaue mir das wahnsinnig gern an und verfolge das auch und finde es total spannend, auch in dieses Regelwerk einzutauchen. Aber ich übe es halt selbst nicht so stark aus.
Lernen durch Abschauen.
Ja, eben. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Mhm. Und darum haben wir ja auch dieses Format Lernreise und holen so viele unterschiedliche Menschen in dieses Format, weil natürlich alle je spezifische Erfahrungen gemacht haben. Und es ist jetzt schon unser dritter Sportler in der Lernreise. Wir hatten schon Nils Petersen vom SC Freiburg, Magdalena Neuner aus dem Biathlonsport, und heute haben wir dabei Dominik Klein, einen Handballer.
Er ist sicherlich vielen von euch bekannt als Nationalspieler und Weltmeister im Handball. Heute ist er TV-Kommentator, und ja, davor in seiner Bundesliga-Karriere war er vor allen Dingen erfolgreich beim THW Kiel und ist später noch nach Nantes in Frankreich gewechselt.
Und vielleicht können wir schon zwei Dinge vorab verraten. Wir sprechen nämlich mit ihm über zwei Menschen, die ihn geprägt haben. Das eine ist sein ehemaliger Handballtrainer aus dem Vereinssport.
Und da ist besonders interessant, weil wir es vorher schon angesprochen haben, dass er, der Handballtrainer, ihn wirklich maßgebend beeinflusst hat, so wie er es uns erzählt hat. Und der war aber selbst gar kein Handballspieler, also hat selbst gar keinen Handball gespielt, aber es geschafft, die ganzen Jungs im Team da zu motivieren und ja, zu echten Profis ja,
genau,
auch.
Genau, also hört da gerne mal rein, was er von ihm gelernt hat und wie er sie ihn geprägt hat. Und der zweite war ein Mentaltrainer, der ihm geholfen hat, aus so einer kleinen Krisenphase rauszukommen.
Wir haben nichts anderes gemacht, als vor jedem Spiel zu kommunizieren, zu sprechen. Was sind eigentlich deine Dinge, die dich beschäftigen vorm Spiel, um in einen guten Zustand zu kommen? Weil erst wenn du darüber sprichst und was weggibst, kannst du überhaupt erst performen, kannst du das überhaupt loslassen. Und das haben wir immer vorm Spiel gemacht. Und das war über 8 Jahre das Beste, was mir passieren konnte, um noch Stück für Stück genau diese Erfolgsleiter noch wieder nach oben zu bauen.
Wo ist dein Fokus, war so ein Zitat, das der Mentaltrainer dem Dominik Klein mitgegeben hat. Es ist so ein bisschen zu einem geflügelten Wort bei uns in der Redaktion geworden. Aber apropos Fokus, ich denke, wir sollten aufhören.
Nicht mehr so viel.
Ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, ein ganz herzliches Willkommen heute in unserem Podcast Neues Lernen und ein Hallo an Dominik Klein, der uns heute aus seinem Wohnzimmer zugeschaltet ist. Hallo Dominik.
Servus, hallo. Hi, servus.
Ja, schön, dass du dabei bist. Wir sind ganz gespannt. Wir haben ganz viele Fragen vorbereitet und schauen mal, wie so ein Handballerleben sozusagen abläuft und was es da so für Lernsituationen gibt. Du kommst ja wirklich aus einer Handballerfamilie, kann man sagen. Deine Eltern waren beide als Trainer aktiv. Deine Geschwister waren auch beim Handball dabei. Kann man denn sagen, so zurückblickend, wie du zum Handball gekommen bist, das musste sein, oder hattest du auch die Möglichkeiten, mal anderes auszuprobieren?
Ja, ich hatte tatsächlich andere Sportarten auch auszuprobieren, und das finde ich ganz wichtig, dass wir auch polysportiv in der heutigen Zeit auch noch denken, unseren Kindern vieles ermöglichen. Aber du hast recht, zuallererst mal bin ich in einer Handballfamilie groß geworden, war 2 Straßen unterhalb der Halle aufgewachsen, habe immer einen Ball im Rucksack gehabt und wollte jedes Handballspiel, egal welche Jugendmannschaft gespielt hat oder welche Erwachsenenmannschaft gespielt hat. Ich war eh immer so ein Hallenkind und bin dann auch in den Halbzeitpausen von A nach B gelaufen, von Tor zu Tor, und habe da versucht, viele Stunden in der Halle zu verbringen, weil ich auch nicht nur durch die Eltern, die meine Trainer und Trainerinnen waren, auch in meinem großen Bruder, 6 Jahre älter, ein großes Vorbild hatte. Und wenn man Vorbilder hat, dann will man ja was nachmachen, will man nacheifern. Und das Vorbild in der eigenen Familie zu haben, war für mich natürlich ein Glücksfall. Und unsere Schwester, die jünger ist, die habe ich dann auch mal trainiert. Also ihr merkt schon, ich habe immer einen Ball im Rucksack gehabt, viel Handball zu Hause besprochen, aber auf das angesprochen, was du gesagt hast, mit anderen Sportarten auszuüben. Also tatsächlich durfte ich auch Tischtennis, Turnen, Leichtathletik, Tennis spielen und Fußball natürlich. bis mein Papa allerdings dann irgendwann gesagt hat, Junge, du kannst nicht grätschen, lass das mal mit dem Fußball, du bleibst lieber beim Handball. Ich glaube, die Argumentation hatte sich extra hingelegt, um eine Sportart auszusuchen.
Aber gab es denn so einen Moment, wo du gesagt hast, ja, das begeistert mich so derart am Handball, da bleibe ich jetzt? Oder ja, ist es dann halt so ein Stück weit so reingerutscht?
Naja, das ganze Vereinsleben spielt da mit ein. Dazu muss man wissen, dass mein Papa auch jemand war, der diese Dankbarkeit und Wertschätzung im Vereinsleben sehr, sehr vorgelebt hat. Also wir haben bei uns in der Garage die Pappmaschinen für die 75-Jahr-Feier ausgeschnitten, die Luftballons aufgepustet und ich habe als kleiner Junge getrommelt, wenn die erste Mannschaft gespielt hat. Also dieses ganze Vereinsleben, in der Halle da sein, Ehrenamt zu spüren, vorgelebt zu bekommen, das war unglaublich wichtig. Und das ist ja genau der Wohlfühlort, den wir auch heute irgendwo unseren Kindern und Jugendlichen vorleben wollen. Das ist der Vereinssport, da wo man Werte vermittelt bekommt, unglaublich zielfördernd auch was fürs Leben mitgibt.
Wie war das dann, wann ist aus dem Hobby denn dann tatsächlich der Beruf geworden? Wie kam das?
Ich hatte die Möglichkeit, Auswahlmannschaft oder in eine Auswahlmannschaft zu kommen, so wie es in jeder Sportart irgendwann mal bei Talentförderung losgeht, dass man in der Kreisauswahl irgendwo gesichtet wird oder dann auch in der Bezirksauswahl. Ich bin allerdings genau über diese Bezirksauswahl nie hinausgekommen. Also es gibt ja dann noch die Landesauswahl, in dem Fall Hessenauswahl, weil ich ja vom bayerischen Untermain komme, auch wenn wir aus Bayern kommen. Das war an der Stelle wichtig zu benennen.
Also, ja, Moment, das müssen wir so kurz aufklären. Sprechen wir jetzt von Unterfranken?
Ja. Richtig, genau. Der bayerische Untermain. Aber ich wollte auf diese Auswahlmannschaften, auf dieses Prozedere des Sichtungs, Systems im Handball oder generell in Sportarten sprechen. Ich war allerdings der Kleinste auf rechts außen und wurde quasi nie so richtig gesichtet, hatte allerdings dann einen ganz großen Wachstumsschub und bin dann so ein Quereinsteiger hinten raus gewesen, weil ich dann durch B-Jugend 16, 17 einen tollen Trainer in dem Verein dann plötzlich hatte, auch das Talent in mir entdeckt hat und dann durfte ich diesen Schritt zum Profi-Dasein irgendwann gehen, indem der TV Großwallstadt, das war ja ein Nachbar-Traditions-Bundesliga-Verein, und da habe ich schon die großen Stars der Bundesliga gesehen. Und nochmal wiederholt, wenn du dein Vorbild, der auch selber Nationalmannschaft, der hat all diese Auswahlmannschaften durchlaufen. Also mein Bruder war eigentlich mein Role Model, immer zu sehen, wo geht's hin, wie kann, er war dann Kapitän der Nationalmannschaft und das erste Länderspiel und in Hymne und boah, da wächst in einem natürlich der Traum, das auch mal erleben zu dürfen. Von daher war das immer irgendwie nahbar und greifbar, wurde es dann erst, als ich dann selber in der Bundesliga stand und vielleicht mal für die Nationalmannschaft in der Juniorenzeit die Nationalhymne singen durfte.
Da habe ich noch zwei Anschlussfragen. Einerseits würde es mich interessieren, hast du das nicht auch ein Stück weit als Druck empfunden, wenn du sagst, du wolltest deinem Bruder ja ein Stück weit nacheifern, dass du gedacht hast, ja, du musst irgendwie auch genauso gut mindestens werden?
Gar nicht, weil für mich war das ja eine Freude zu sehen, ihn immer wieder zu fragen, ey, was war da am Wochenende, wie viele Tore hast du gemacht, wie fühlt es sich an? Und es war eher umgedreht, dass die Vereinsmitglieder immer gesagt haben, ah, du bist mal so gut wie dein Bruder. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht gar nicht. Der spielt der Nationalmannschaft. Wie soll ich denn da den Adler auf der Brust und so? Also das war viel mehr von meinem Mindset her so. Ich war ganz stolz und bin es noch immer, so meinen Bruder gehabt zu haben, der mir dann auch keine Steine in den Weg gelegt hat. Weil ihr müsst euch vorstellen, der 6 Jahre jüngere Bruder kommt dann irgendwann mal auch in die Erwachsenenmannschaft auf der gleichen Position. Wir waren beide Spielmacher. Da gab's schon ein paar Reibereien. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn da der kleine Klein, wie es immer so schön im Verein genannt wurde, auf derselben Position spielen wollte. Aber schlussendlich hat er tatsächlich auch mein erstes Tor im Erwachsenenbereich aufgelegt und somit gesehen, hey, der Kleine, der kann auch nochmal einen nächsten Schritt gehen.
Also zusammengefasst, du hast immer auch die Unterstützung deiner Familie gehabt auf dem Weg. Hast du denn trotzdem einen Plan B gehabt? Hast du denn noch gesagt, ich mache da eine bestimmte Berufsausbildung noch? Oder wie sah das aus, als du gesagt hast, du sicherst dich da nochmal ab?
Nach dem Schulabschluss wollte ich unbedingt mein erstes eigenes Geld verdienen und nicht irgendwie ins Studium weitergehen. Da wäre auch mein großes Vorbild gewesen, weil er eben nach der Schule die Uni draufgepackt hat. Aber ich war so ein bisschen Sandwich-Kind. Kind, wie man so schön sagt, ein bisschen der Revoluzer zu Hause und wollte gleich in die Ausbildung gehen und habe dann auch IT-Systemkaufmann gelernt, bin dann zum Zivildienst gegangen und hatte immer die Möglichkeit, aber meinen Sport mit zu integrieren. Und dementsprechend bin ich unglaublich froh, diesen Weg irgendwie gehen zu können, dass der Sport immer im Vordergrund lag und mich allerdings dann auch nebenher beruflich oder auch mit anderen Themen zu beschäftigen.
Jetzt hast du eben schon viel über dein Vorbild, deinen Bruder gesprochen. Wenn man so über dich liest, kommt es aber auch immer wieder hoch, dass du über deinen damaligen Trainer in Obernburg sprichst und sagst, er hat dich wahnsinnig geprägt. Und da liegt es für mich natürlich auf der Hand, ein bisschen nachzubohren. Was war es denn, was er dir so mitgegeben hat, was dich so bis heute auch trägt?
Also was mich natürlich am meisten trägt, sind die Emotionen. Er ist ja leider nicht mehr unter uns und deswegen bin ich da immer ganz froh, dass er mir so viel mitgegeben hat, dass ich heute noch seine DNA oder seine Liebe zum Handball verkörpern kann und auch ein Mentor bin vielleicht für andere. Und würde man einen bildlichen Podcast machen, dann würde man jetzt feuchte Augen sehen bei mir. Und ich sage euch, das Größte für mich und für alle, die unter ihm trainiert haben, war die abwechslungsreichen Trainingseinheiten. Also ich sage immer, das eine Merkmal von ihm war, in 7 Jahren, wo ich unter ihm trainiert habe, habe ich keine einzige Einheit gleich gemacht. Ich lasse es mal kurz stehen und jeder kann mal drüber nachdenken, was ich gerade gesagt habe, weil wenn man selber Übungsleiter ist oder Übungsleiterin und sich mit einer Sportart beschäftigt, wo man Kinder, Jugendliche, Erwachsene auf ein Training vorbereitet, er hat jeden Tag aufs Neue eine Trainingseinheit kreiert aus Ballsportarten, Volleyball, Handball, Fußball und hat eine Handballeinheit jeden Tag aufs Neue gemacht, dass man eine gleiche Übung dabei war, kein Problem. Aber es war immer ein anderer Ablauf. Was heißt das dann aber? Dass die Kreativität gefördert wird, dass du immer wieder mitdenken darfst als Spieler. Und wenn du dann noch wissbegierig warst, so wie mein Bruder und ich, und immer in der ersten Reihe standen und bei seinem gebrochenen slowakisch-ungarischen Deutsch immer die Spieler eher nach hinten gewandert sind und gesagt haben, oh, was meint er jetzt von uns? Und wir waren diejenigen, die da wirklich zugehört haben. Und das hat einfach dazu geführt, glaube ich, ganz viel Wissen, ganz viel Kreativität im Handball in dieser Sportart zu haben. Und ich setze am Ende immer noch einen drauf. Das sorgt meistens noch mal mehr für Kopfschütteln, dass er selber in die Handball gespielt hat. Und das ist schon beeindruckend, dass er als Doktor der Mathematik
das ist ja wirklich cool.
ein wirklich ja sehr, sehr besonderer Mensch für uns alle war. Und deswegen ist der Ferry immer bei uns und ist bestimmt jetzt ganz stolz da oben, wenn er das die Worte hört, wie ich sie nach meiner Karriere jetzt auch gerne weitergeben möchte.
Das finde ich auch insofern spannend. Wir haben ja eben gesagt, unser Magazin richtet sich an Organisationspersonalentwickler und Führungskräfte und dieser Ansatz von jemand muss vielleicht gar nicht der Experte für die Sache sein, aber kann die anderen so motivieren und mitnehmen, dass die das Beste aus sich rausholen, finde ich auch einen spannenden Ansatz.
Ich pack da noch einen drauf, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weil genau das ist auch der Punkt, Begeisterung zu schaffen, wenn er vor einem Spiel auch Motivationsreden gehalten hat. Jetzt könnte man ja auch sagen, ey, du hast nie Handball gespielt, was willst du uns jetzt hier erzählen? Aber wenn der in die Kabine kam, und ich kriege gerade Gänsehaut zum ersten Mal, und gesagt hat, Männer, heute habe ich nur 2 Sätze für euch, dann wusstest du, es dauert eine halbe Stunde, bis er uns an den Punkt bekommt. Aber wenn du auch da wissbegierig warst und zugehört hast, was dahinter steckt, warum er uns heute vor diesem Spiel so motiviert, und das war jedes Wochenende aufs Neue vor einem Spiel, da waren Gedanken dahinter, und dementsprechend habe ich einfach höchsten Respekt. Und ja, ich glaube, wir haben alle Spieler, die mal unter ihm gespielt haben, noch immer so eine Community, die sich natürlich kennt. Und dann kommen so Anekdoten von früher raus. Das war schon ein herzenslieber Mensch.
Ja, und vom Zweitliga-Aufstieg hat es für dich ja auch in die Nationalmannschaft gereicht. Und ich habe gelesen, die Einladung kam an deinem 18. Geburtstag. Wie hat sich denn das angefühlt?
Ja, da kam ziemlich vieles zusammen. Ich war generell immer früher jemand, der nie einen Briefkastenschlüssel bei uns zu Hause hatte, sondern ich bin mit meinen langen Händen dann so dünnen Ärmchen da reingekommen und habe irgendwas rausgeholt. Das war meistens die Handballfachzeitschrift, die ich immer dienstags auswendig gelernt habe. Und irgendwann sind natürlich auch da an die Briefe gekommen. Und wenn da immer dann oben so an dem Emblem Deutscher Handballbund stand, dann dachte ich mir so, nee, das kann jetzt nicht sein. So, und dann war halt einfach, ja, da der die Einladung per Brief drin und du warst zum ersten Mal für eine Nationalmannschaft nominiert. Das ist schon, ja, wenn da eine Deutschlandflagge irgendwie drauf ist, schon was ganz, ganz Besonderes. Und auch da hat der Ferry einen ganz, ganz großen Anteil daran, mein ehemaliger Trainer, der sich nämlich mit mir so beschäftigt hat, dass er auch meine Förderung vorantreiben wolle, weil ihr könnt euch vorstellen, als Kleinste auf Rechtsaußen war ich ja nie in diesem Kontext irgendwo sichtbar, einer Auswahlmannschaft dann in die nächste Stufe gefördert zu werden. Aber er wollte wissen, wie, auf welchem Leistungsstand sind wir jetzt gerade, als ich ihn als Trainer in der B-Jugend bekommen habe. Und dann hat er mich da gefördert und hat da auch immer wieder Druck gemacht, lasst mal den Kleinen jetzt mal spielen, nehmt den jetzt mal mit zu euch. Und ja, ihr merkt, ich habe ihm ganz, ganz viel zu verdanken an der Stelle.
Und zu deiner Karriere gehört eben auch die Station beim THW Kiel. Und da habt ihr alle Titel geholt, die man holen kann. Deutscher Meister, Pokal, Champions League. Wie ist es denn, in so einer erfolgreichen Mannschaft zu spielen? Ist der Druck da extrem hoch, weil man auch immer Leistung liefern muss und weil man immer irgendwie der Beste oder unter den Vereinen bleiben will?
Also speziell auf den THW Kiel angesprochen, gilt es eigentlich immer, die Drucksituation mit sich zu nehmen, weil mit Vertragsunterschrift weißt du, du wirst daran gemessen, dass der Verein am Ende Deutscher Meister wird oder mindestens einen Titel holt, weil der Briefbogen wird erneuert, indem eine neue Jahreszahl am Ende da in der Signatur stehen muss. Und vor allem ist es aber immer eine Belohnung dafür, was du als Vereinsmannschaft deinen Fans zurückgeben möchtest. Also der Balkon, der dann mit 20.000 Fans voll ist und du schreist einfach alles in das Mikro rein und singst und tanzt gemeinsam mit deinen Fans, war immer die Belohnung dafür, dass du das ganze Jahr über hart gearbeitet hast. Und ja, das war einfach mitgegeben, indem du weißt, bei der besten Mannschaft der Welt gilt es, das tagtäglich zu trainieren, besser zu werden und aber auch jeden dritten Tag ein Spiel zu gewinnen.
Wir haben deine Erfolge in deiner Sportlerkarriere angesprochen, aber zu jedem Sport gehören natürlich auch Niederlagen. Hast du da Erlebnisse, wo du gesagt hast, das war für dich irgendwie einschneidend, das war so die größte Niederlage und wie bist du dann da wieder rausgekommen? Wie hast du dich dann wieder motiviert? Gab es da was, wo du gesagt hast, das war wirklich so ein Erlebnis oder ist es eher so dieses Kontinuierliche, dass man da immer mit umgehen muss?
Also ich komme auf zwei Erlebnisse, die Richtung Niederlagen gehen, wobei ich erstmal auf die normalen Niederlagen eingehen möchte, die wir im Sport ja so oder so haben. Man gewinnt Spiele, man verliert Spiele. Und ich war natürlich ein super ehrgeiziger Spieler. Auch schon als Kind habe ich da heulend in der Ecke gesessen, wenn wir bei den Minis oder E-Jugend irgendwie ein Spiel verloren haben. Aber es kam irgendwann mal doch immer zu dem Punkt, für irgendwas ist das jetzt wieder gut. Also die Niederlage, irgendwas Positives ziehen wir da jetzt raus. Entweder, dass wir uns als Mannschaft zusammensetzen und darüber diskutieren, was lief heute schlecht oder ob du dich selbst reflektiert hast, was war bei dir heute vielleicht nicht so gut. Und somit hat, ja, so platt gesprochen, jede Niederlage irgendwie was Gutes auch gehabt, weil die Reaktion ist ja immer das alles Entscheidende. Also wenn du Fehler machst, wenn du Niederlagen hast, geht es ja immer um die Reaktion. Was folgt danach? Gräbst du dich ein, legst du den Kopf nach unten oder richtest du dich wieder auf und gehst die nächsten Schritte an. Auf die zwei Erlebnisse, die ich so als Niederlagen vielleicht auch bei dem ganzen erfolgreichen Kontext sehe, ist eine Verletzung irgendwo auch immer so ein Negativerlebnis, wo ich raus oder wo man sich mit beschäftigt und verarbeitet. Und ich hatte ja 12 Profijahre gebraucht, um mal so eine richtige Verletzung zu haben, nämlich einen Kreuzbandriss. Das war 2015 der Fall, wo ich schnell auch diesen Comeback-Stronger-Motivation für mich hatte, da stärker zurückzukommen. Das ging auch unglaublich schnell, könnte man wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Reihe draus machen, über so eine Leidenszeit zu sprechen. Und das Zweite, was ich so im Hinterkopf habe, ist natürlich so ein Karriereknick, eine Nicht-Nominierung für eine Europameisterschaft. Das war für mich auch eigentlich der Moment, der meine Karriere dann nochmal auf ganz andere Füße gestellt hat, weil du bist immer als Weltmeisterschaft dabei im eigenen Land, hast die Olympischen Spiele mitgemacht, bist mit dem Verein alle Titel geholt und dann gab es eben aber auch mal 2010, bist du mal nicht zur Europameisterschaft nominiert worden, weil es der Bundestrainer Heiner Brandt sich für jemand anders entschieden hat und dann kommst du schon in die Reflexion, weil das Spannende dabei ist, dass in dem halben Jahr davor, in der halben Saison davor, mir immer mal so zugerufen wurde, hey Dominik, es läuft nicht so, ne? Also ich habe da jemanden, geh doch mal zu jemandem, ich habe da einen Mentaltrainer. Ja, und was passiert da bei uns Männern? Wir sind die Besten, wir sind die Geilsten, wir können alles, wir haben keine Schwächen, wir schaffen das schon selber. Bis es aber zu dem Moment kam, eben nicht nominiert worden zu sein. Und dann kommt der alles entscheidende Moment, gib mir mal die Nummer. Ich rufe da an, ich treffe mich mit dem. Das möchte ich nie mehr missen, weil dieses Performance-Coaching, was es danach gab von 2010 bis 2018, wir haben ihn auch als Performance-Coach, der Jürgen Boss, der an der Stelle genannt werden darf, war mein zusätzlicher externer Trainer, der mich immer wieder, und jetzt komme ich zu einem alles entscheidenden Punkt, in einen guten Zustand gebracht hat. Wir haben nichts anderes gemacht, als vor jedem Spiel zu kommunizieren, zu sprechen, was sind eigentlich deine Dinge, die dich beschäftigen vorm Spiel, um in einen guten Zustand zu kommen. Weil erst wenn du darüber sprichst und was weggibst, kannst du überhaupt erst performen, kannst du das überhaupt loslassen. Und das haben wir immer vorm Spiel gemacht. Und das war über 8 Jahre das Beste, was mir passieren konnte, um noch Stück für Stück genau diese Erfolgsleiter noch wieder nach oben zu bauen.
Das ist jetzt natürlich für uns super spannend, weil wir einerseits natürlich viel über Coaching auch schreiben und weil wir tatsächlich so ein bisschen Parallelen zu anderen Lernreisen, die wir schon geführt haben, ziehen können, wo auch
mit Sportlern.
Auch mit Sportlern, die auch über ihre Mentaltrainer sehr begeistert gesprochen haben, ähnlich wie du. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was hier wahnsinnig unterstützt. Kannst du uns noch kurz sagen, was war denn sowas, was du dann vor dem Spiel weggegeben hast, wo du gesagt hast, das brauche ich jetzt im Spiel nicht, das belastet mich nur?
Ich glaube, wir könnten einen eigenen Podcast darüber machen tatsächlich. Ich komme auch gerne nochmal wieder, wenn es euch die Zuhörer interessiert, weil es ja auch genau das, was mich jetzt nach der Karriere auch zu einem Wissen oder zu einem Erfahrungsschatz gibt, was ich gerne weitergeben möchte. Aber um auf deine Frage einzugehen, was war so das erste Entscheidende? Ich sag das erste Beispiel, was wir miteinander besprochen haben, das würde ich euch gerne mit euch teilen. Und zwar wir sind vor dem wichtigsten Spiel der Saison im Halbfinale Champions League zu Hause, haben uns aufgewärmt und mein Partner, mein Teamkollege links von mir läuft auch mit und trällert die Hallenmusik mit. Das hat mich tierisch aufgeregt. Wie kann der jetzt hier singen? Wie kann der hier so locker sein? Das gibt's doch nicht. Hat mich die ganze Zeit während dem Aufwärmen nur darüber aufgeregt, wie er meint, jetzt hier da die Hallenmusik mitzusingen. So, und das war das allererste Beispiel, was ich in unserer Zusammenarbeit damals 2010 dem Jürgen erklärt habe. Und dann stellt er mir diese simple Frage, wo ist dein Fokus? Dann sag ich, hey, wie meinst du denn das? Ja, was machst denn du in dem Moment? Du verlierst hier gerade Energie, sich über jemanden aufzuregen, den du gar nicht A, beeinflussen kannst und B, ist es vielleicht sein eigener Weg, in einen guten Zustand zu kommen. Und diese Energie, die du jetzt hier vor dem Spiel schon verlierst, die fehlt dir in der 58. Minute beim entscheidenden 7 Meter oder im Gegenstoß. Und diese Erklärung hat für mich, war so der erste Tick zu sagen, ja, okay, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Und so kommt es, dass vor jedem Spiel du ja gewisse Gedanken im Kopf hast, die dich belasten, die dich vielleicht dazu bringen, eben nicht die Energie aufzubringen, die du als 100% Leistung brauchst, um ein Spiel performen zu wollen. Und ja, wie gesagt, da gibt's zig Beispiele, ob das jetzt, da haben wir noch nie gewonnen, ja, oder in der Kabine haben wir noch nie gut gespielt, Platzwechsel, oder da steht ein Torwart im Tor, gegen den habe ich noch nie. Alles solche Gedanken, die ja normal sind in unserer Sportwelt, die habe ich vorab mit ihm besprochen, habe sie losgelassen. Und das Schönste ist es, dass man sich die Lösung, dass ich mir die Lösung selber gesagt habe, ganz, ganz oft. Und da hatten aufgehört damit nach 2,5 Minuten. Jürgen, ich habe mir die Lösung selber gesagt, tschüss. Und dann war es gegessen. Da wusste er ja auch Bescheid, okay, wir haben alles richtig gemacht. Und ich habe genau den Zustand, den es braucht, um jetzt da in die Halle zu gehen, um abzuliefern. Und ja, ihr merkt schon an meiner Euphorie in diesen Gesprächen, dass da noch ganz viel mehr kommen darf, wenn es gewünscht ist. Aber freue mich auf jeden Fall, dass ich darüber noch so erzählen kann.
Das ist auch eine sehr schöne Anekdote, weil ich bin ehrlich, wie auch die den Hallen-Song trällert, um sich zu entspannen. Das ist auch mein Weg, um da den Fokus zu gewinnen.
Und die Erklärung dahinter ist ja noch eigentlich auch viel, man könnte ja in der Sportpsychologie jetzt reingehen, deine Angstzustände hast du nicht bei Lachen, bei Singen, ja, bei wenn du Fröhlichkeit ausstrahlst, wenn du einen Witz erzählst. Daher, wenn du diese Erklärung auch noch verstehst, dann weißt du ganz genau, okay, das ist jetzt mal der Weg, den er einschlägt, um gleich gute Leistungen bringen zu können.
Man lernt dabei ja immer vor allen Dingen über sich selbst. Würdest du denn sagen, du hast aus deinen Niederlagen mehr gelernt oder auch beim Umgang mit Erfolgen über dich selbst?
Das passt jetzt so beides rein, weil ich hatte die ganze Zeit schon den Impuls, noch was ergänzen zu wollen auf das Thema Lernreise. Und natürlich sind wir jetzt gerade so abgebogen auf dieses Performance-Coaching. Aber es ist ja auch spannend, darüber zu erfahren, wo kann ich denn auch positive Sachen verarbeiten? Also wir reden jetzt gerade immer davon, was hat dich belastet und was war jetzt so der Moment? Da hat mich sogar mal in einem Vortrag bei einem Unternehmen jemand aus der Zuhörerschaft gefragt, sag mal, bist du so psychologisch Banane im Kopf, dass du jedes Mal mit dem sprechen musstest vor einem Spiel? Hast du so viele Probleme? Da musste ich mir erstmal Gedanken machen, wie meint sie das denn jetzt? Aber klar, ich habe ja nicht immer nur über negative Dinge gesprochen, sondern auch viel mehr über die positiven Dinge. Sprich, wie oft hatten wir Telefonate, wo es lief, wo wir gesagt haben, hey, lass uns einfach die Erfolgswelle weiterreiten, ja? Oder ich bin einfach auch nach einem Spiel. Es geht ja auch nicht immer nur davor zu sprechen, sondern auch, wo verarbeitest du denn auch mal ein gutes Spiel? Jetzt ist der Perfektionismus von Haus aus immer gegeben gewesen, dass mein Papa bei 100% Quote geschrieben hat, dass er bei 5 von 5 sich mal gemeldet hat, auch super Spiel gemacht. Und ich dann aber auch das verarbeitet habe mit meinem Performance Coach, mit dem Jürgen, wo ich ihm gesagt habe, du, hey, heute habe ich 8 von 10 getroffen. Und da war ich wieder mit mir am Hadern. So, ich wusste eigentlich immer nach dem Spiel, wie viel ich verworfen habe, als dass ich, wie viel ich getroffen habe. Und dann sagte er, aber 8 von 10 ist schon auch gar nicht so schlecht. Ich so, ja, stimmt, stimmt. Also, was ich damit einfach sagen will, ist auch, sich mit den positiven Dingen, die mal loszuwerden an jemand Externes, dass du das zu Hause nicht machst, wo deine Frau selber Nationalspielerin ist und sagst, boah, heute habe ich ein geiles Spiel gemacht. Und sagt dir, was ist mit dir los? Da ist die Tür so ungefähr. Sie war ja eher so auch die kritische in dem Fall, die dann gesagt hat, du, auch aufgrund des Handballverständnisses da in der 58. Minute oder was war da eigentlich gewesen? So. Daher ist das für mich auch eine Lernreise, jemanden zu finden, mit dem ich auch über positive Dinge sprechen kann, weil das bestärkt ja dann auch nochmal dein Mindset und deine Stärken, wie man es immer so schön sagt. Mhm.
Jetzt stelle ich mir noch eine ganz wichtige Frage, nämlich das eine ist, vor dem Spiel eben mit jemand zu sprechen oder danach das zu reflektieren, aber in dem Moment des Spiels kann man natürlich eben nicht das Handy zücken und sagen, ich stehe gerade unter Druck, wie soll ich mich denn entscheiden? Und du hast ja auch ein Buch geschrieben mit dem Christian Emmerich über 8 Minuten Entscheidungsmethode, also wie man eben in solchen Drucksituationen zu einer guten Entscheidung kommt. Und wenn ich es jetzt mal aus meiner Zuschauersicht mir vorstelle, also die Nationalspiele habe ich alle gesehen. Und ich finde, beim Handball ist ja ein wahnsinniges Tempo, noch viel schlimmer als beim Fußball. Da sind also meine Nerven jedes Mal durch. Es geht hin und her und immer wahnsinnig schnell. Und ich frage mich, wie kann man das eben als Spieler aushalten? Man geht irgendwie zum Vorstoß, man sieht die anderen, die Gegenspieler. Soll ich jetzt abschließen? Soll ich den Wurf probieren? Soll ich nochmal abgeben? Was geht da in dem Moment in deinem Kopf vor und wie entscheidest du dann da?
Die Entscheidungsphase soll nicht 8 Minuten am besten dauern auf dem Spielfeld, aber du hast das Buch angesprochen, da ist es absolut drin, dass man Parallelen zum Sport finden kann. Und ich bin da, natürlich sind es verschiedene Einflüsse, die man haben kann, aber den besten Flow hast du, wenn du oder im Flow bist oder die besten Entscheidungen triffst du eigentlich, wenn du drumherum nichts mitbekommst. Also du bist in deiner Spielsituation, du bist mit deinem Selbstvertrauen, du bist in deinem guten Zustand, das abliefern zu können, was du tagtäglich trainierst. Und genau da sind wir bei dem Fundament, was du nämlich kannst. Und wenn ich da anfangen würde, warum kommt diese Situation jetzt zustande und warum habe ich jetzt einen größeren Winkel? All das sind Beispiele, die anfangen würden, deinen Kopf anzukurbeln und dann ist eigentlich schon zu spät, sondern du bist eigentlich in deinem Selbstbewusstsein, in deinem guten Zustand so in einem Flow, dass du eigentlich du kannst nur die richtige Entscheidung treffen. Und wenn es dann noch, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Handball ist ein sehr körperbetonter Sport und ich bin auf links außen und habe einen gewissen Winkel, den ich habe, um ein Tor zu werfen. So, jetzt habe ich plötzlich einen größeren Winkel, als dass ich normal den Platz habe, um ein Tor zu machen. Dann könnte man jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken, oh shit, jetzt habe ich einen größeren Winkel, was mache ich denn jetzt eigentlich da? Die Zuschauer sehen eigentlich, dass ich das Tor machen muss, ja, und dann ist schon zu spät. Und genau diese Situation auch zu verarbeiten, zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt die Situation gleich machen gegenüber dem, was ich normal habe, was mein normaler Winkel ist? Ich hoffe, das kann man so ein bisschen verstehen, was ich damit sagen will. Das heißt, ich komme wieder an die normale Situation heran und geh vielleicht in den Körperkontakt, weil was passiert nämlich, sind nämlich Automatismen, die passieren. Wenn du einen Stoß in die Rippe kriegst oder am Wurfarm gehindert wirst, dann machst du oftmals deinen Automatismus, den du gelernt hast, den du tagtäglich trainiert hast. Und den kannst du noch sogar unterstützen, indem du visuelles Training mit einbaust. Ja, das wäre jetzt nochmal eine Variante, wieder ein Puzzleteil mehr aufzunehmen. Aber ich will eigentlich an die Basis, wofür ich tagtäglich trainiere. Und das kommt durch Automatismen. Jetzt habe ich von meiner Position links außen gesprochen. Man sagt generell im Sport und im Handball, die besten Handballer sind die, die auf kürzestem Raum oder auf kleinstem Raum in kürzester Zeit die richtige Entscheidung treffen. Und dazu gehört natürlich ganz viel. Peripheres Sehen, Haltung, Körperlichkeit. Also ein Rückraumspieler hat ganz viel Entscheidungsvarianten. Und wenn er die alle mal im Training ausprobiert hat und wenn er die Übersicht hat, wenn er das Selbstbewusstsein hat, wenn er dasteht in der Luft und alles im Blick hat und nicht hektisch wird, dann kann er die besten Entscheidungen treffen.
Aber dann stelle ich mir vor, eben der Rückraumspieler, der schließt dann ab und danach sagen alle, ach, der hätte doch abgeben müssen, das war doch irgendwie klar, dass das schwierig wird. Wie geht man dann mit diesem Frustrationsmoment um, weil das Spiel geht dann noch 40 Minuten und man muss ja weiter irgendwie performen und darf da nicht hängen bleiben. Wird es dann einfach völlig ausgeblendet? Man sagt, ja, das passiert einfach, das ist sozusagen auch Spielrisiko, dass man da mal einen Fehlwurf macht.
Ich bleib kurz bei deinem Rückraumspieler, den wir gerade angesprochen haben. Der Rückraumspieler ist dafür da, Tore zu machen. Also das hat er in seinem Vertrag stehen, dafür ist er auch Rückraumspieler. Dass er im allerersten Sinn erstmal die Torgefahr ausstrahlt. Alles, was danach kommt, sind, wie wir gerade schon besprochen haben, Entscheidungsverhalten von ihm selber. Aber der Rückraumspieler hat erstmal die Torgefahr auszustrahlen. Und dafür darf er das auch. Also die gewisse Position im Rückraum hat auch das Verständnis vom Trainer, von der Mannschaft, dass er für uns Torgefahr ausstrahlt. Nehme ich jetzt mal meine Position im Gegenstoß, was vielleicht mal im 1 gegen 1 Konter, ja, im Übergang, wo ich alleine auf den Torwart zulaufe, da ist nochmal ein ganz anderer Druck da. Dass die ganze Halle sieht, der Klein läuft jetzt allein auf den Torwart zu, das kann ja nur ein Tor sein. So. Und damit auch umzugehen, damit das auch zu trainieren mental, dass du sagst, okay, was sind jetzt meine Abläufe, dass ich ruhig bleibe und genau nicht mit diesem Gedankengang komme, hier schauen jetzt 10.000 Zuschauer da und die erwarten von dir, dass du da jetzt da triffst. Ja, ich habe da einen Spaß daran entwickelt oder auch, ich meine, das ist ja deine Belohnung am Ende, deine Performance abzurufen, dass du erfolgreich für deine Mannschaft auch wirst. Und bei dem Thema Erwartung muss ich natürlich auch immer so ein gewisses Schmunzeln mitbringen, weil mein Papa hat mir immer früher mitgegeben, Erwartung ist der Anfang der Enttäuschung. Und diesen Satz, der mag jetzt vielleicht nicht auf die Situation im Spiel passen, aber der passt generell ganz gut fürs Leben. Vielleicht ist das auch irgendwo eine Grundlage, die mir mitgegeben wurde von Haus aus, dass ich da einfach sage, okay, komm, der Nächste ist dann wieder der drin sein darf.
Ich würde beim Thema Entscheidungen bleiben, aber ein bisschen vom Sport weggehen, wo du uns ja jetzt wirklich super eingeführt hast, wie das funktioniert im Spiel, die Entscheidung zu treffen. In deinem Leben würde ich eine Entscheidung mal herausgreifen, als du vom THW Kiel weggegangen bist. Bist du mit deiner Frau, die ja auch schon gesagt hast, ist ja auch Handballerin, nach Frankreich gegangen und hast, kann man von dir lesen, geschrieben, dass sich das irgendwie in Nantes vom Gefühl her passend angefühlt hat einfach. Und wie hast du denn diese Entscheidung getroffen, da hattest du ja dann noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Und ist es dann eben dann wirklich so eine Kopfentscheidung oder ist es dann so eine Bauchentscheidung oder eine Mischung? Und hast du da auch irgendwie so ein Lernerlebnis, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist?
Ja, da habe ich ein ziemlich ausführliches Lernerlebnis gehabt. Und generell bin ich bei uns in der Familie der emotionalere Part, sprich der Bauchmensch und Easy die rationalere, die da auch mit gewissen Strukturen und mit dem Kopf rangeht und deswegen ergänzen wir uns da ganz gut, weil so eine Entscheidung zu treffen, generell im Profisport, ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges und was ganz, Entscheidendes, um mit der Familie, wie geht's weiter? Ja, also jeder, auch im Berufsleben, weiß wahrscheinlich, dass der Schwebezustand, den man irgendwie hat, immer der schwierigste ist, wo man nicht weiß, wo geht's hin, was kommt als nächstes. Und diese Entscheidung, vom THW Kiel wegzugehen, was für mich ja eine gewisse Liebe zum Verein war, der beste Verein der Welt, und dann nach Frankreich zu gehen, wo ich keinen Bezug hatte. Ich hatte keine Sprachkenntnisse aus der Schule. Ich wusste nicht, wie sich das anfühlt, da ins Ausland zu gehen. Meine Frau war so, dass sie gesagt hat, ich gehe zu jedem ausländischen Verein mit, weil sie das während ihrem Studium gerne gemacht hätte, mal ein Auslandssemester. Das hat sie auch wegen dem Handball nicht geschafft. Daher, das war die Grundvoraussetzung, um nach Frankreich zu fahren, um ein Gespräch zu führen mit dem Verein. Wohlgemerkt war ich in der Situation, einen Kreuzbandriss zu haben. Sprich, die Situation war auch nicht so leicht, in verletzten Situationen einen Verein zu finden, ganz ehrlicherweise gesagt. Also unter den Voraussetzungen sind wir nach Paris geflogen mit meinem Berater, haben uns dort getroffen und sind dann nach Nantes gefahren mit dem Auto an die Atlantikküste und wollten dort ein Gefühl entwickeln. Tolle Stadt, noch kein Bauchgefühl. Tolle Trainingsmöglichkeiten, alles an einem Ort, eigene Kabine, Geschäftsstelle, Kraftraum, alles an einem Ort, was sogar besser war als beim THW Kiel. Kein Bauchgefühl. So, jetzt komme ich an einen runden Tisch. Mir sitzt der Präsident gegenüber. Der Trainer kam zu spät. Dann kommt die Geschäftsstellenleitung. Da gab es eine Dolmetscherin, meinen Berater. Und so waren wir da an der Stelle aufgestellt. Und es kam zum Gespräch. Und irgendwann durfte ich auch meine Fragen stellen. Und bei der Frage, die ich gestellt habe, wo möchte der Verein in 3, 4, 5 Jahren stehen? Und dann denkst du dir, ja, der Trainer antwortet jetzt, aber der Präsident haut mit dem Tisch, mit der Hand auf den Tisch und sagt, wir wollen in die Champions League. Und dann, wir investieren in deine Person, du hast die Champions League 3-mal gewonnen, wir wollen den Weg eingehen. Und dann hast du erstmal so ein Statement gesetzt bekommen von wirklich dem Vereinsvorsitzenden oder Präsidenten in dem Fall. Und das hat sich schon mal gut angefühlt. Dann habe ich gefragt, ja, wie wollt ihr das denn machen? Also die waren bis dato noch nicht in der Champions League. Ja, wir haben eine Wildcard, wir holen den Nationalspieler noch dazu, wir haben diese Spieler. Und plötzlich entwickelt sich, und das war in dem Gespräch sowas Extremes, habe ich selten erlebt, mein Bauch hat total entkrampft. Also der war einfach gelöst. Der hat sich wirklich bemerkbar gemacht während diesem Gespräch. Und dann habe ich irgendwann auch kurz auf den Tisch gehauen und habe zur Dolmetscherin gesagt, du musst jetzt ganz gut übersetzen, was ich dir jetzt sage, weil daran liegt jetzt daran, ob wir hier zusammenkommen oder nicht. Und ich habe ihr genau dieses Gefühl meines Bauchs auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hey, dieses Gefühl musst du jetzt übersetzt, so gut übersetzen, dass ich Lust habe und dass ich genau in mich reingehört habe, warum ich das gerne mitmachen möchte. Das hat sie anscheinend ganz gut übersetzt. Auf jeden Fall gab es in der Woche danach die Vertragsunterschrift und ich habe mich total gefreut, dass wir das dann machen. Und genau dieser Prozess, wenn ich den jetzt rückblickend selbst reflektiere, kann ich eigentlich total gut beantworten. Es wurde eigentlich die Erwartungshaltung, die ich all die Jahre beim THW Kiel hatte, nämlich jeden dritten Tag ein Spiel zu gewinnen, jeden Tag besser werden zu wollen, Titel zu holen, wurde mit dieser Aussage, mit diesem Gespräch bestätigt. Was haben wir geschafft? Wir sind im ersten Jahr ins Champions League Achtelfinale gekommen, sind gegen Paris Saint-Germain ausgeschieden. Das war natürlich der große Verein, wie man es auch aus dem Fußball kennt. Also die haben das Dreifache an Etat und so viele Stars in ihren Reihen. Da sind wir noch gescheitert. Und im zweiten Jahr sind wir ins Champions League Finale gekommen, haben im Halbfinale Paris Saint-Germain in Köln ausgeschaltet. Also das war einfach, wenn man das dann noch hinzunimmt, was dann für Erfolge dadurch kam, sind französischer Pokalsieger sogar geworden. Das hätte ich mir alles niemals erträumen lassen und war einfach der absolut richtige Schritt, das absolut richtige letzte Puzzleteil, was nämlich danach zum Karriereende auch geführt hat. Also es war ja meine letzte Station, nachdem wir dann wieder zurückgekommen sind nach Deutschland. Aber so wie das da gekommen ist, war das einfach perfekt. Kann man nicht anders sagen.
Ich finde es jetzt faszinierend, weil an dem Punkt, wo du gesagt hast, dass der Präsident seine Erwartungen formuliert hat, dachte ich im ersten Moment, okay, zum Thema Erwartungen und Enttäuschung hätte auch so ein Wendepunkt sein können, wo du gesagt hast, dass es so ein Druck hätte das Gegenteilige auslösen können, habe ich im ersten Moment gedacht. Aber jetzt, wo du das alles ausgeführt hast, kann ich das total gut nachvollziehen, wie das in dir erst aufgegangen ist sozusagen. Das hat ja erst den Keim gesetzt, so genau. Vielleicht noch so ein bisschen zum Thema Vereinbarkeit. Also ihr seid ja dann zusammen nach Frankreich und ihr hattet schon euren Sohn, glaube ich, ne? Deine Tochter kam später zur Welt. Ich tatsächlich persönlich stecke ich gerade in der Phase umzuziehen. Nicht ganz so weit weg, aber ich weiß, dass da einiges zu tun und ein Druck ist und so. Wie schafft man es überhaupt, beide Profi-Handballer da ein Familienleben aufrechtzuerhalten? Kannst du da auch irgendwie Lernerlebnisse schildern? Wie habt ihr das hingekriegt? Ja, nimm uns da doch nochmal mit.
Also zuerst kann ich das Lernerlebnis noch aus Deutschland dann heraus erzählen, weil wir sind ja quasi in Kiel, war meine Spielstätte mit dem THW und meine Frau hat in Buxtehude gespielt. Und wir hatten quasi an jedem Standort drei Babysitter. Also diese Zeit, wo meine Frau dann auch zurückgekommen ist, wieder ins Handballerleben einzusteigen mit Sohnemann Nummer 1, war schon sehr herausfordernd und war da auch schon Family Management. Und wie gesagt, mit drei Babysittern oder insgesamt 6 an jedem Ort, war das schon auch ein großes Handling. Und dann hatten wir allerdings vorausschauend mit dem Frankreich-Aufenthalt schon einen Babysitter uns in Kiel gesucht, die dann auch unser Au-pair wird. Marike kann ich an der Stelle nennen, die aus Kiel zu uns und mit uns dann nach Frankreich gegangen ist, war natürlich ein super Einstieg, dass wir direkt jemanden hatten, mit dem unser Sohnemann auch zurechtkam und wir auch eine Ruhe hatten, weil sie war durch ihre beiden Geschwister schon gewohnt, was es heißt, ein Au-pair zu sein. Und somit hatten wir natürlich einen riesen Glücksgriff, in dem ersten Jahr in Frankreich mit ihr ein Au-pair zu haben. Und im zweiten Jahr tatsächlich wollten wir das Französisch zu Hause etwas stärken. Sprich, wir haben uns keine Französin geholt als Au-pair-Mädchen, sondern eine Australierin, die schon mal in Nantes war. Also es war wirklich eine herausfordernde, aber auch eine super lernreiche Zeit. Ja, für uns als Familie ein Management war, weil wir waren beide Profis, wie ihr richtig gesagt habt. Und da bist du abhängig davon, wie du zu Hause mit unterstützt wirst bei dem ganzen Trainingsplan und Spielplan.
Und jetzt würde ich sagen, werfen wir dann noch einen Blick auf dein Karriereende. Kannst du uns da mal noch einen Einblick geben, wie ist es dann weitergegangen, als ihr beide, nehme ich an, die Karriere irgendwann beendet habt?
Sehr gerne mache ich das, zumal das ja dann einen schönen Grund hatte, zumindest bei meiner Frau das Karriereende einzuleiten, weil Kind Nummer 2 auf dem Weg war, die dann in München, wo wir dann zurückgekommen sind aus Frankreich, zur Welt gekommen ist. Und mein Karriereende habe ich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Das letzte Spiel war ein Champions-League-Finale, was wir zwar verloren haben. Das wäre natürlich noch die Krönung gewesen, aber ich durfte es ja 3-mal vorher gewinnen. Daher war das alles kein Beinbruch, sondern vielmehr die Emotionalität, die dahinter steckt, dass ganz viele Wegbegleiter an diesem Wochenende in Köln, in der Köln Arena waren und es schon den ein oder anderen tränenreichen Ausbruch gab. Ich würde trotzdem noch mein allerletztes Spiel, weil wir hatten ja so emotional vorhin über meinen Trainer František Fabian gesprochen, über den Ferry. Ich habe zu meinem allerletzten Spiel eingeladen, alle Spieler, die unter ihm trainiert haben, in meinem Wohnzimmer in Obernburg, da wo ich quasi meine ersten Schritte im Handball gehabt hat, da habe ich nochmal vor 800 Zuschauern in einer ganz kleinen Halle, wo wir alle trainiert haben, unter ihm eingeladen und durfte dort meine Schuhe an den Nagel, an den Torpfosten hängen. Dieser Spirit, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da geherrscht hat, weil alle, die quasi Danke sagen durften dem Ferry, also ich habe dem Ferry ja in dem Form Danke sagen wollen und auch dem Verein. Das war eigentlich einer der schönsten Tage meiner Karriere. Ja, das war so ein bisschen der Übergang. Und ihr merkt, ich bin schon wieder so viel abgeschweift, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, was in der Frage noch so mit drin steckte. Allerdings wollte ich die Emotionalität nochmal aufgreifen, weil wir vorhin auch so schön über ihn gesprochen haben, dass wir da so einen tollen Tag hatten. Und ich habe ein Jugendturnier da gleichzeitig ins Leben gerufen mit einer Trophäe mit ihm, so einem kleinen Jungen, so ein Wanderpokal. Also stecken ganz viele Emotionen drin, wie ihr merkt. Aber das wollte ich an der Stelle irgendwie loswerden.
Und wenn es aber so emotional war, kam danach dann nicht tatsächlich erstmal ein Loch, als das alles weg war, als das alles vorüber war?
Also ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn Profisportler dann erstmal in dieses sogenannte Loch fallen. Ich für mich habe einen klaren Schritt und Schnitt gemacht, zu sagen, ich wollte dann, weil Kind Nummer zwei auch kam, wirklich die Zeit nutzen, wo fühlen wir uns jetzt eigentlich heimisch, wo gehen wir jetzt eigentlich hin, wie startet alles im neuen Lebensabschnitt. Hab aber auch immer, was das Berufliche angeht, gucken wollen, wo hole ich mir meine Energie, wo gebe ich sie auch wieder zurück. Und ich habe dann gemerkt, dass ich dem Handball noch nahe bleiben möchte. Und das kann man am besten, wenn man an der Basis arbeitet, wenn man sich um Nachwuchstrainer, um Nachwuchstalente kümmert. Und dementsprechend habe ich hier beim Bayerischen Handballverband meine Heimat dann ganz schnell gefunden, um dort was zurückzugeben in der Trainerausbildung oder eben, wie gesagt, in der Talentförderung. Und habe dann sogar noch eine Gemeinnützigkeit gegründet, mit der ich heute Kinder zu mehr Bewegung begeistern möchte, nämlich im goldenen Lernalter von 3 bis 12 Jahren. Da wollen wir wirklich was mitgeben, weil ich glaube, da könnten wir jetzt auch wieder ein neues Thema aufmachen, wie wenig Bewegung wir in unserem Schulsystem haben. Daher wollen wir da ja Vorreiter sein.
Und dann noch eine letzte Frage, die mir als Zuschauerin immer, die ich mir immer stelle. Du bist ja jetzt auch als TV-Experte bei Handballspielen zu sehen. Wie ist es denn? Ist es einfacher, auf dem Platz zu stehen und das Spiel dort zu durchleben oder von der Seitenlinie zu kommentieren, wie das Spiel denn so läuft und über vielleicht auch ehemalige Kollegen zu sprechen?
Also das hat eine Entwicklung mit sich gebracht. Ja. Auf jeden Fall. Direkt nach der Karriere war das noch, ich würde sagen, impulsiver, wo man da mitgelebt hat. Ich will nicht sagen, dass es abgeflacht ist, was die Emotionen angeht, aber was die Distanz in einer gewissen Form angeht. Gleichzeitig habe ich ja so ein, ich will jetzt mal sagen, Fachwissen oder Know-how von dem Sport, dass ich auch kritisch darauf schauen kann, gerade wenn es Nationalmannschaftsspiele sind und da ein Bundestrainer ist, unter dem man selber 8 Jahre trainiert hat, dann guckt man da auch natürlich ganz anders drauf und kennt auch in einer gewissen Form das Spielsystem. Es macht mir allerdings generell so viel Freude, Menschen, die zu Hause vorm Fernseher sitzen, mit der gleichen Leidenschaft, die ich als Spieler hatte, da mitzugeben oder was in die Wohnzimmer nach draußen zu transportieren, weil wir sagen immer, Oma Hildegard aus Emsdetten, die möchte ja genauso abgeholt werden und nicht mit dem Fachwissen taktischer Gespräche da überrumpelt werden, sondern die Leidenschaft zu zeigen, den Respekt, den wir untereinander haben, zu erklären. Und dementsprechend freue ich mich da weiterhin auch vor der Kamera zu stehen, um meinen Sport zu verkörpern.
Ich glaube, dann können oder eigentlich müssen wir zur Abschlussfrage kommen und wir haben noch so eine ganz offene Frage, nämlich eigentlich, wie geht's jetzt weiter, beziehungsweise hast du ein nächstes Lernziel? Gibt's irgendwas, was du dir vorgenommen hast, was du als nächstes lernen möchtest?
Ich möchte lernen, dem Nachwuchs noch mehr mitzugeben, wobei ich auf Augenhöhe und wenn wir von wertschätzender und gewaltfreier Kommunikation sprechen, dann ist das genau unser Maskottchen, was wir beim Handballcampus dieser Gemeinnützigkeit, die ich gegründet habe, vorleben wollen. Und in Sachen Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen kann man immer dazu lernen. Und wir haben da eine Grundbasis gelegt und haben auch eine Sprachtrainerin mit dazu geholt, nämlich Sprache wirkt. Ina Willachs an der Stelle ist eine tolle Sprachtrainerin, die uns auch im Sportkontext hilft. Und das gilt es voll in seinen Alltag mit zu integrieren, ob man mit seinen Kindern, mit seiner Ehefrau spricht, mit seinem Umfeld spricht. Da kann man in der Kommunikation immer sehr, sehr viel dazu lernen. Wenn ich sie nicht sogar eher das Training wieder aufnehmen dafür. Daher, das wäre jetzt meine spontane Einfall zur nächsten Lernreise.
Aber ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich einen Schlusspunkt machen und können uns nur bedanken für deine Zeit und die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast.
Ja, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, wir müssen ja dann noch mal irgendwann was aufnehmen.
Ich glaube auch. Wir planen ja noch, das mal ein.
Ja. Den einen oder anderen. Liebe Grüße und vielen Dank.
Und ich würde sagen, wir haben wieder mal gelernt, dass man immer etwas lernt. Das ist nicht schön bei einem
tolles
Lernpodcast.
Tolles Resümee, ja, Julia.
Nein, aber ich glaube, es ist ziemlich klar geworden, dass natürlich auch in diesem Sportler-Dasein es sozusagen so Hard Skills gibt, also Spielzüge erlernen, zu wissen, was gehört zu den Aufgaben meiner Position, Rückraum, links, außen und so weiter, als wir kurz gefachsimpelt haben. Aber natürlich eben auch viele weitere Dinge damals im Sportlerleben, wie eben zum Beispiel den Fokus behalten, sich auf sich konzentrieren, irgendwie ausblenden, was passiert. Aber auch heute noch, und das finde ich das Spannende, dass es danach einfach nie aufhört. Jetzt hat er da neue Aufgaben und schult sich zum Beispiel im Thema Kommunikation.
Mit Kindern vor allen Dingen. Ja, ich muss zugeben, auch da habe ich wieder einiges draus gelernt. Natürlich lernt man auch viel für den Job daraus, aber ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich da durchaus aus diesen Kommunikationsskills auch immer ein bisschen was für meine Kinder zu Hause ableite. Also auch dieses Mal hatte er dann im Nachgang noch einen kleinen Tipp für uns, den ich jetzt daheim einfach mal ausprobiere. Das hat ja damals, als wir mit der Marie-Therese gesprochen haben, mit der Kommunikationstrainerin, nicht ganz so gut geklappt. Sie hat uns ja erklärt, wie man Vielredner stoppt. Das hat dann meine Tochter direkt angewandt gegen mich. ich berichte euch dann mal, wie mein Lerntransfer so war.
Stimmt, auch ganz wichtiges Thema. Und um den zu beschleunigen, würde ich sagen, wir gehen jetzt direkt zum Checkout.
Checkout.
Was nimmst du aus dem heutigen Podcast mit?
Ich könnte es mit einem Wort sagen. Fokus. Nein, aber ich habe mich tatsächlich ertappt gefühlt, als er das so erzählt hat, wie er in die Halle geht und sich irgendwie daran aufhängt, dass jetzt jemand laut singt und er denkt sich, man muss doch jetzt irgendwie bei sich sein und sich konzentrieren. Und dieses Abdriften manchmal in das Äußere, was machen andere, ich glaube, wahrscheinlich kennt das jeder so ein bisschen und ich habe auch gedacht, das hätte mir genauso passieren können und dass man dann einfach wirklich sagt, es ist jetzt völlig egal, was andere machen, ich kenne die Gründe nicht, vielleicht hilft es eben zum Beispiel dieser Person, genau diesen Fokus zu finden, den ich eben anders suchen muss. Das ist, glaube ich, was Wertvolles, was man sich in vielen kleinen Situationen im Leben immer mal wieder sagen kann.
Ja, ich habe heute nochmal mitgenommen beziehungsweise nochmal drüber nachgedacht. Manchmal ist es ja so ein bisschen schwierig, diese Parallelen herzustellen zwischen dem Sport und der in Anführungszeichen normalen Arbeitswelt. Und klar, wir machen natürlich die Lernreise eben mit Menschen aus anderen Bereichen, eben auch aus dem Sport oder der Musik, um zu gucken, was die gelernt haben und so ein Stück weit das dann auf die Arbeitswelt übertragen zu können. Und manchmal ist es natürlich schwierig, aber ich fand zum Beispiel dieses Mal auch die Geschichte mit den Entscheidungen. Wir haben ja ihn gefragt, wie er damit umgeht mit den Entscheidungen und er hat natürlich gesagt, ja, im Spiel kann er jetzt nicht mehr drüber nachdenken, werfe ich nicht, sonst ist die Chance vorbei. Und es ist natürlich bei uns jetzt im Berufsleben was anderes. Da muss ich nicht in der Sekunde die Entscheidung treffen und da sind auch nicht alle Abläufe so derart automatisiert wie dann in so einem Spiel.
Und du kannst noch mal kurz mit jemandem drüber reden.
Ich kann noch mal kurz mit jemandem drüber reden zum Beispiel, genau. Und aber eben bei diesem drüber reden hat er was anderes gesagt, nämlich wie man mit Erwartungen umgeht. Und das fand ich dann auch wieder spannend, was sehr schön übertragbar ist, dass er gesagt hat, man muss sich da auch ein Stück weit von frei machen, um dann eben auch in seinem Fall automatisiert oder halt in unserem Fall dann Entscheidungen ein bisschen mehr Zeit treffen zu können. Also das habe ich heute, glaube ich, so mitgenommen. Neben dem Fokus, habe ich vorhin schon gesagt, dass das jetzt so ein bisschen das
Fokus, Erwartungen, ein bisschen ausblenden. Ich glaube, das verhilft zu einem leichtfüßigeren Leben. Das ist doch sehr schön. Insofern wünschen wir euch eine gute Woche und ihr könnt euch schon auf den nächsten Podcast freuen. Wir hatten nämlich mal wieder jemanden zu Gast hier im Podcast-Studio, Marc Wagner von Atruvia. Und mit ihm haben wir eigentlich so über alles gesprochen, was Transformation angeht, Skillmanagement, Leadership, bisschen über KI. Also das wird ein sehr, sehr intensiver Podcast, glaube ich.
Ja, und der war hier in diesem Podcast-Raum, in dem wir auch gerade die An- und Abmoderation aufnehmen. Vielleicht sind wir deswegen heute so leichtfüßig. Wir haben hier nämlich mal ein Fenster.
Ja, das stimmt. Aber nur ich habe den schönen Ausblick, weil du mit dem Rücken dazu sitzt.
Aber ich weiß aber, welche Kollegen hinter dir alles vorbeilaufen.
Das stimmt. Also bevor es jetzt zu leichtfüßig wird, würde ich sagen, wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut doch mal bei unserer App rein, auf LinkedIn, auf neues-lernen.org und in unsere neue Ausgabe.
Die ist jetzt nämlich auch schon erschienen.
Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, mach's gut, tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.